Herzlich willkommen bei Zeit für Zukunft. Schön, dass du dir Zeit nimmst für Geschichten des Gelingens durch regionale Innovationsökosysteme. Freu dich auf starke Impulse für eine gute Zukunft.
Ja, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Zeit für Zukunft, liebe Petra Beermann. Wie war das Feedback, was du intern bekommen hast zur ersten Ausgabe?
Also wir sind hochzufrieden, sowohl intern als auch die externen Rückkopplungen treiben uns weiter an, die Folgen wie geplant auf Horst zu setzen.
Stark. Du, ich habe auch mal geschaut, also unser Podcast hat ja schon echt viele Abonnenten gewonnen. Eine tolle Quote von Menschen, die den Podcast gehört haben und dann auch gesagt haben, ich möchte mehr davon. Also da geht's ja dann heute direkt mit los. Es wird dieses Bedürfnis auch befriedigen. Aber ich habe auch gesehen, unser Podcast oder euer Podcast wird gehört in den Vereinigten Staaten, im Iran, in der Schweiz, in Indien. Habt ihr da schon ein kleines Ökosystem aufgebaut?
Also Ökosystem sicherlich nicht, aber Aufmerksamkeit erreicht für das Thema und das freut uns sehr.
Super. Du hast hier für die heutige Sendung einen Gast eingeladen und vielleicht stellst du uns ihn einmal kurz vor.
Ja, ich möchte Isabel nicht selber vorstellen, sondern Isabel selber das Wort geben, weil ich denke, ich weiß viel oder habe viel recherchieren dürfen oder ja auch, wir hatten ja auch schon miteinander zu tun. Aber liebe Isabel, stell dich doch am liebsten selbst kurz vor.
Das mache ich natürlich sehr gerne. Ich bin Isabel Rössler, arbeite am Zentrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh und beschäftige mich seit 2012 mit dem Thema Third Mission von Hochschulen und habe, glaube ich, sehr, sehr viel der gesamten Entwicklung mitmachen dürfen, vorantreiben dürfen, auch in Teilen und bin nach wie vor unglaublich überzeugt von dieser Thematik, habe vor allen Dingen aber auch das Gefühl, dass da noch richtig viel Musik drin ist und freue mich, dass wir da heute auch drüber reden können.
Klasse. Schön, dass du die Zeit findest. Also es bereichert unseren Podcast sehr.
Sehr gerne.
Und liebe Isabel, dann sind wir jetzt ja auch schon mittendrin im Thema. Du hast den Begriff Third Mission eingeworfen. Ich bin sicher, viele unserer Hörer, die sich für dieses Thema interessieren, können damit etwas anfangen. Möglicherweise gibt es aber auch den einen oder anderen, der sagt, holt mich jetzt bitte schon mal ab. Also vielleicht starten wir mit einer kleinen Begrifflichkeitserklärung. Third Mission, Hochschulkommunikation, Wissenschaftskommunikation. Wie möchtest du das einordnen?
Third Mission ist in meinen Augen alles, was nicht hundertprozentig Forschung und nicht hundertprozentig Lehre ist, aber was Bezüge dazu aufweist. Und zwar Bezüge, die in dem Moment ansetzen, in dem das Wissen beispielsweise, was generiert wird in den Hochschulen, nach draußen getragen wird und Impulse von draußen aufgegriffen werden. Das heißt, wir haben Aspekte von Transfer, von Weiterbildung, soziale Innovationen, aber auch so etwas wie regionales Engagement, sich für die Gesellschaft einsetzen. Das sind alles Aspekte, die für mich unter die Third Mission fallen. Und die Wissenschaftskommunikation, Birgit, weil du sie gerade nanntest, ist für mich ein Instrument der Vermittlung. Mhm. Das heißt, was gemacht wird in den Hochschulen, was erforscht wird, muss ja irgendwie nach draußen kommen, muss kommuniziert werden. Weil ohne Kommunikation verlässt Wissen nicht die Hochschulmauern. Das funktioniert nicht. Aber die Wissenschaftskommunikation ist nur ein Bestandteil in meinen Augen vom gesamten Third Mission Kosmos.
Und das ist ja jetzt auch das Spannende, deswegen sind wir hier im Podcast zusammen, weil es wirklich ja auch eine riesige Weiterentwicklung gegeben hat. Also von Hochschulkommunikation, ich gebe das Wissen, was wir haben, nach draußen. Das dürfen sich gerne Unternehmen, andere Stakeholder im Ökosystem anschauen, anhören, sind eingeladen, auch mal zu Veranstaltungen zu kommen. Aber wie daraus wirklich jetzt ein Innovationsmanagement, wie regionale Ökosysteme werden. Ich glaube, das ist etwas, was wir heute mal so richtig vertiefen können. Petra, deswegen hast du Isabel auch eingeladen.
Genau. Ich freue mich auf den Diskurs. Genau.
Super. Dann schauen wir doch, wir machen so einen ganz kleinen Ritt in die Vergangenheit. Isabel, schilder uns doch bitte einmal gerade den Start von euren Aktivitäten am Zentrum für Hochschulentwicklung, wie ihr da reingegangen und rangegangen seid an das Thema.
Genau, ich nehme mal das Thema als Startpunkt und nicht das CAE insgesamt, weil das hatte einen ganz anderen Hintergrund am Anfang. Wie sind wir zu der Third Mission gekommen? Das ist eine ganz witzige Geschichte. Und zwar lag das daran, dass es eine Ausschreibung vom BMBF gab und ich hatte die Möglichkeit bekommen von einer Kollegin, dass ich den Projektantrag schreiben darf, weil sie mir das zugetraut hat. Und das ist typische CAE-Mentalität. Mach doch einfach, wenn du möchtest. Und wenn du es dir zutraust. Ich wollte, ich habe es mir zugetraut und hatte dann die Konstellation, dass ich mir zu einem Thema, was noch nie groß vom CAE bearbeitet wurde, einen Projektantrag überlegen durfte, habe gleichzeitig meine berufsbegleitende Promotionsstelle in diesen Antrag hineingeschrieben, Hatte also hinterher, weil wir positiv begutachtet wurden, die Situation, dass ich Projektleiterin, gleichzeitig Promovendin in dem Projekt war und ein Themenfeld aufbauen durfte, was noch nicht so im Fokus war, nämlich die Third Mission. Und wir sind dazu gekommen, weil es bei der Ausschreibung um die Weiterentwicklung von Indikatorik ging und hatten uns gedacht, dass es sehr gut wäre, wenn es Indikatoren gäbe, mit denen Hochschulen in die Lage versetzt werden, dieses damals noch relativ neue Thema der dritten Mission zu verändern, also die Stellschrauben zu identifizieren, an denen gedreht werden muss, um zuerst einmal einen Status quo bestimmen zu können, aber dann auch tatsächlich eine Weiterentwicklung anzugehen. Und seitdem bin ich tatsächlich, also seit 2012, als ich den Antrag schrieb, bin ich in diesem Themenfeld unterwegs und habe inzwischen doch einige Projekte rund um Third Mission auch wirklich leiten und durchführen dürfen.
Petra, wie habt ihr zwei euch dabei kennengelernt?
Also wir haben uns Kloster Banz kennengelernt. Damals, da hat Isabel die Ergebnisse vorgestellt. Ich war in meiner Parallelwelt eben auch in diesem Feld schon unterwegs. Und das hat damals schon sehr viel Austausch gegeben. Und dieser Austausch hat mir auch wieder geholfen, hier am Standort Bayreuth auch unsere Indikatorik anzuschauen, auch nochmal zu evaluieren und entsprechend auch so, also ich war in der Zeit noch in der Wirtschaftsförderung. Ich bin ja erst seit 10 Jahren hier an der Uni, aber auch das mit zu übertragen, das Selbstverständnis auch der Universität Bayreuth entsprechend zu beleuchten. Was will die Universität? Was will die Universität auch für sich weiterentwickeln? Aber auch, welche Rolle will die Universität? Und darum geht es ja letztendlich auch für die Region mit übernehmen. Und welche Transferleistung, auch bedarfsorientiert, welche Transferleistung wir hier reingeben wollen in die Region und was für Voraussetzungen dafür aber auch geschaffen werden müssen, um diesen Auftrag, das ist ja doch ein sehr großer Auftrag, um den auch erfüllen zu können. Mhm. Also es ist ja eine strategische Aufgabe. Also das ist ja nichts nur, wo man jetzt sagen kann, ich schaffe mal 2 Stellen und die sind dann für die Third Mission zuständig. Wenn man weiß, welche großen Bereiche Forschung und Lehre ausmachen, dann ist die Third Mission heute immer noch in eine kleine, also nicht so stark personenhinterlegte Mission wie die anderen beiden an der Uni. Das ist nun mal die Grundaufgabe der Universitäten. Aber der Transfer wächst. Und was ich sehr, sehr interessant finde, auch an der Aussage, es gibt immer eine Initialzündung. Und ich denke, das ist auch wieder mal so passiert, dass das BMBF hier mit unterstützt hat, gesagt hat, da braucht's grundständige Überlegungen und ein grundständiges Setting auch für die Universitäten, um diese Aufgabe zu definieren und zu erfüllen. Und ich glaube, da hat Isabel wirklich Großes geleistet und das ist auch in den Hochschulen entsprechend stark berücksichtigt worden.
Isabel, wenn du jetzt auf die Hochschulen blickst, die du dir nicht nur damals, sondern auch jetzt ja noch regelmäßig anschaust, ich bin sicher, es hat sich ja da schon sehr, sehr vieles geändert. Ja. Aber gib uns doch mal so einen Überblick. Wie würdest du es heute einschätzen? Petra hat gerade gesagt, naja, dann werden da so ein paar Stellen für frei gemacht. Wenn es gut läuft, hat man eine Strategie. Möchte ich gerne auch mal hören. Hat man die wirklich schon überall? Oder ist es so nach dem Motto, okay, wir müssen da was machen? Und wie viele sind wirklich mit Leidenschaft dabei? Und denen geht es um eben auch diese Regionalentwicklung und die innovativen Ökosysteme.
Da möchte ich gerne mit 3 Beispielen bzw. Anekdoten kommen und deine Frage so beantworten. Als wir 2013 mit dem ersten Projekt zur Third Mission begannen, haben wir auch Umfragen gemacht in ganz, ganz vielen Hochschulen. Wir sind also damals noch gereist. Das war noch die Zeit, als man noch in einen Zug stieg und irgendwo ausgestiegen ist und Interviews führte vor Ort. Und wir haben Hochschulleitungen und Professorinnen und Professoren befragt. Bei den Hochschulleitungen konnte ich mit dem Begriff Third Mission in der Regel bereits ein gewisses Verständnis hervorrufen. Da wurde im Regelfall von, ja, sagen wir mal so 70% wussten damals schon, was Third Mission ist und worauf ich hinaus möchte. Bei den Professorinnen und Professoren war das ein bisschen anders. Da habe ich im Regelfall sowas gefragt wie, was machen Sie denn im Bereich Third Mission? Das war damals die Einstiegsfrage. Und das Einzige, was ich sah, war ein riesengroßes Fragezeichen. Es war wirklich nichts wirklich vorhanden. Ich habe das dann bei dem 3., 4. Interview geändert und gefragt, was machen Sie eigentlich den ganzen Tag? Jetzt hatte ich kein Fragezeichen mehr, sondern pures Entsetzen bis hin zu beleidigt sein, weil natürlich ist es so, dass das eine Frage ist, die erstmal aneckt. Aber dann kamen Antworten. Ich betreibe Kinderuni. Ich mache ein Netzwerk von Kindertagesstätten. Ich bin dabei, hier den Weiterbildungspreis zu bekommen. Ich habe dieses gemacht. Ich habe Transfer gemacht. Ich rede mit Unternehmen. Ich bin hier derjenige, der die meiste Auftragsforschung an Land zieht. Das waren auf einmal ganz viele Beispiele aus dem Bereich Third Mission. Und dann konnte ich mich immer entspannt zurücklehnen und sagen, ja, das ist Third Mission. Das ist genau das, worauf ich hinaus möchte. Und schon waren wir mitten im Gespräch, mitten in einer Diskussion zum Thema Third Mission. Das war so 2014 ungefähr. In den Folgejahren gab es die Innovative Hochschule als das große Förderprogramm für HAWs, also Hochschulen für angewandte Wissenschaften und kleine und mittlere Universitäten in Deutschland. Das war das erste Mal, dass richtig, richtig viel Geld, insgesamt 550 Millionen Euro, für die HAWs zur Verfügung gestellt wurden vom BMBF. Diese Summe gab es bis dato noch nicht an Fördergeldern. Und das BMBF hatte damals genau unsere Formulierungen mit aufgegriffen, wechselseitiger Austausch, Transfer, Wissenstransfer, Technologietransfer, Ideentransfer und hat diese Förderlinie rausgehauen. Und auf einmal war Third Mission in aller Munde. Wir hatten ein paar Jahre später das große Glück, dass wir von einem Bundesland die gesamten eingereichten Anträge nachevaluieren durften, weil sich dieses Bundesland gefragt hatte, warum haben denn nur so wenige bei uns die Förderung bei Innovative Hochschule Runde 1 bekommen? Liebes CAE, guckt euch bitte die Anträge an und sagt uns, was ihr davon haltet und wo es vielleicht gehapert hat. Und als wir diese Anträge öffneten, war ich sehr positiv überrascht, nämlich weil ich da ganz viel von unserer Arbeit wiedergefunden habe. Ich habe überall unsere Publikationen gefunden, ich habe vor allen Dingen auch angepasste Facettenkreise entdeckt. Der Facettenkreis ist ein Ergebnis, was wir in unserem ersten Third Mission Projekt erarbeitet hatten. Und zwar eine Übersicht, die Third Mission etwas aufbereitet, weil wir gesagt haben, Third Mission passiert nicht einfach so im Schlaf, sondern wir brauchen erst einmal Vorbedingungen, also die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Ich brauche Personal, was überhaupt transferieren möchte. Ich brauche vielleicht auch Räumlichkeiten, in denen es zu Austausch kommen kann. Ich brauche ein Netzwerk schon zu Wirtschaftsunternehmen, zu zivilgesellschaftlichen Organisationen wie NGOs beispielsweise. Ich brauche auch Geld. Das ist nicht außer Acht zu lassen. Dann habe ich als zweites Aktivitäten, die dann erst beginnen können, wenn die Vorbedingungen stimmen. Aktivitäten sind dann zum Beispiel Transfermaßnahmen im Sinne von kooperative Projekte, die mit Unternehmen durchgeführt werden oder auch so etwas wie Service Learning von den Studierenden, wo die Studierenden nach draußen gehen und zum Beispiel für einen Verein etwas entwickeln, meinetwegen einen Geschäftsplan. Dann haben wir die Resultate. Da ist übrigens Birgit die Wissenschaftskommunikation in meinen Augen. Aber auch so etwas wie natürlich auch wissenschaftliche Veröffentlichungen oder auch gemeinsame Publikationen mit Unternehmenspartnern, was dann zum Beispiel auch in Richtung gemeinsame Patentanwerbung angeht, Patenteinreichung. Und dann haben wir die Folgen. Und die Folgen gehören für mich auch mit zu der Third Mission, nämlich das ist ja das, was aus der Aktivität ganz hinten rauskommt. Zum Beispiel indem sich gesellschaftlich etwas verändert, eine soziale Innovation entstanden ist, weil ich zuvor mal ein Projekt durchgeführt hatte, zum Beispiel mit einem zivilgesellschaftlichen Partner. Und dann hat das bei diesem zivilgesellschaftlichen Partner, hat mein Projekt etwas verändert. Vielleicht mache ich die Personalplanung anders.
Isabel, da muss ich jetzt mal sagen, es sind ja schon zwei wirklich tolle Nachrichten. Das eine, dieses Thema, wenn du etwas mit Fördermitteln ausstattest, kann das richtig was bewegen.
Absolut.
Also finde ich gerade auch nochmal im Hinblick auf, wo stehen wir gerade auch in der Politik da und was ist uns alles schon Tolles gelungen. Also auch da ist ja schon wirklich vieles durch entsprechende Fördermaßnahmen passiert. Das finde ich schon immer ganz charmant, da auch mal ab und zu drauf hinzuweisen. Das Zweite ist aber, dass du gesagt hast, in diesen Anträgen ist auch genau das schon passiert und du konntest das sehen, dass eben auch das Verständnis sich ja da schon radikal geändert hatte von dem, was ist Third Mission. Und da findest du dann das schon wieder, dass sie gesagt haben, okay, wir haben verstanden, es ist eben genau das, es ist mehr als wir kommunizieren, wir geben nach draußen, wir stellen etwas zur Verfügung. Petra?
Also mir fällt dabei, also das eine finde ich richtig, auch gerade, dass die Politik ihre Aufgabe auch leisten muss, hier mal das Experimentelle stärker auch zu fördern, neue Wege zu gehen, auch sich da Gedanken drüber machen zu dürfen. Das andere ist aber auch, dass man sehr sagen muss, wenn diese Förderprogramme kommen, dann hat es eine Ursache. Und da sind wir müssen davon ausgehen, dass man die Submission ja bemüht hat, um eben Wissen auch in die Anwendung zu bringen. Und da gehört sie hin. Da man ja festgestellt hat, das ist noch zu wenig der Fall, war es sehr wichtig, den Hebel auch zu nutzen, diese Transferleistung, ne, durch unter anderem diese Überlegungen auch zu verstärken. Und genauso in die gleiche Richtung innovative Hochschule, die ja über die Submission stark in diese Ökosysteme auch reingeht, war ja das Feststellen, dass es eben nicht darum geht, nur die Summe der einzelnen Elemente zu zählen, sondern die Interaktion und damit auch, wie Isabel eben sagt, das in Projekte zu überführen, die sinnstiftend, die wohlfahrtsstiftend. Und das sind eben die Themen, die jetzt wieder neu aufgesetzt wurden mit der innovativen Hochschule. Das ist schon wieder ein Level weiter. Und letztendlich ursächlich dafür ist es, dass man festgestellt hat, wir brauchen mehr Innovation. Das ist ja das, wo die gesamte Bundesrepublik derzeit steht. Wie kriegen wir die Innovativität oder die Innovationsfähigkeit auch erhöht, um letztlich hier Innovation und Transformation zu treiben? Das finde ich sehr, sehr interessant, was Isabel eben auch nochmal aufgezeigt hat.
Und was wir da jetzt schon wieder sehen, Petra, ist, dass wir jetzt ja nach der innovativen Hochschule, die jetzt ja in der zweiten Förderrunde kurz vor Abschluss auch schon wieder fast steht.
3 Jahre noch.
Ja, 3 Jahre ist für Hochschulen und dann gerade auch diesen Austausch mit draußen leider schon eine absehbare Zeit.
Ja.
Aber was wir da dann natürlich jetzt auch in Vergangenheit sehen konnten, war, dass jetzt ganz viele Förderprogramme draußen sind, die sich Einzelaspekte vornehmen. Startup Factories beispielsweise, Innovationscommunities. Ja. Auch die aktuell sehr stark in den Medien vertretenen Förderprogramme T-Raum und Wir.
Ja.
Da haben wir ja das Problem, Birgit, das hattest du gerade auch angesprochen, der Finanzierung. Also wo steht denn da eigentlich gerade die Bundesregierung überhaupt? Also die beiden Förderlinien adressieren nämlich genau dieses Ökosystem, diesen Austausch mit externen Partnern. Und da kann ich nur noch mal darauf hinweisen, an dieser Stelle ist es wirklich notwendig, zu betrachten, was wird da gefordert und gefördert. Es wird nämlich gefordert, aber dadurch eben auch gefördert, dass es zu einem wechselseitigen Austausch kommt, dass eben nicht mehr der Akteur Hochschule neben dem Akteur Wirtschaft, neben dem Akteur Zivilgesellschaft vor sich hin prüdelt, sondern dass alle zusammen an einem Thema konkret arbeiten. Und genau das ist das, wohin die Reise auch geht inzwischen. Es wurde erkannt, dass für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die uns tagtäglich hier überall begegnen, es nicht mehr ausreicht, im Silo unterwegs zu sein und sein Silo-Denken zu praktizieren, Scheuklappen anzulegen und zu sagen, ach, wir als Wissenschaftler oder wir als Wirtschaftsunternehmen, wir sind so toll, wir können das alles alleine. Nein, das funktioniert nicht mehr. Und genau das ist das, was in den letzten Jahren wirklich in den Köpfen von allen Akteuren angekommen ist. Ich bin mir sicher, es gibt keinen Politiker mehr, der das nicht verstanden hat. Ich bin mir sicher, es gibt definitiv keine Hochschule mehr, die sich nur noch als reine Grundlagenforschungseinrichtung sieht. Und auch im Bereich der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft wird zunehmend gesehen, wir brauchen diesen Austausch, weil sonst geht das hier den Bach runter. Sonst kommen wir nicht vorwärts.
Und das finde ich wichtig. Es ist tatsächlich eine Herausforderung da oder manchmal sogar eine Notsituation, die uns zwingend veranlasst, eben genau das zu tun, was wir hier gerade besprechen. Und die Frage ist nur, wie? Wie kriegen wir es gut hin, dass diese Ökosysteme und damit ja auch die einzelnen Parteien ineinander greifen, sich das Ganze auch verselbstständigt? Also wir haben ja gerade gesagt, es gibt schon viele Projekte. Aber wichtig, der nächste Schritt muss ja sein, dass diese Zusammenarbeit so gestaltet wird, dass sie sich verselbstständigt, dass strategische Partnerschaften entstehen, die eben sagen, das, was hier in den Regionen geschaffen wird, darauf wird gemeinsam eingezahlt, damit sich die Systeme, die gefördert wurden, zum Beispiel durch das BMBF, dass sich diese verstetigen. Und Verstetigung bekomme ich nur hin, indem man sagt, wir schaffen gemeinsam in enger Abstimmung gemeinsam eine Situation, die dann auch länger trägt. Und länger tragen kann sie nur dann, wenn man darauf tatsächlich einzahlt. Das heißt, wir müssen schaffen, und damit wieder auf die 3 Jahre, die uns die innovative Hochschule ja auch in Bayreuth noch gibt, dass wir einen Mehrwert schaffen und diesen auch kommunizieren und diesen auch durch erfolgreiche Projekte belegen, dass dann all die, die eingebunden waren und die mitgewirkt haben, sagen, das war so toll, das war so sinnstiftend, das machen wir auch nach der Förderung weiter, unter anderem mit der Universität oder auch mit anderen Partnern in der Region. Wir müssen Mehrwerte machen.
Ihr müsst die Mehrwerte machen. Ich stelle es mir aber auch echt herausfordernd vor, zu sagen, wer ist denn jetzt derjenige, der so diesen Hut darauf, den Hut auf hat, dass es auch wirklich weitergeht? Weil du hast diese Angebote. Wir haben gerade gehört, wir müssen raus aus diesen Silos. Ja, also da sind die verschiedenen Akteure, die alle was dazu beitragen können, damit das passiert. Aber zwischen dem, wir treffen uns, dann besprechen das und jetzt geht's weiter, jetzt wird auch konkret daran gearbeitet und jetzt wird ein Projektplan aufgestellt und daraus entstehen dann diese guten Geschichten, die wir auch brauchen, die ihr auch zum einen natürlich auch braucht, um die um den Nachweis ja auch zu bringen. Ich meine, da wird ja auch geschaut, was ist daraus passiert. Aber das stelle ich mir auch als eine der Herausforderungen vor bei der konkreten Umsetzung dann. Ist das so, Isabel, oder sagst du, das war schon ganz gut aufgestellt und das gelingt den meisten Regionen in dem Verbund, sich da auf ein Projektteam zu committen?
Es ist immer ein Lernprozess. Also dieser Lernprozess beginnt in dem Moment, in dem man sich überlegt, welches Thema soll denn überhaupt adressiert werden. Da muss dann geschaut werden, wo sind wir gut? Also als Hochschule, wo sind wir gut? Wo möchten wir vielleicht auch unseren Schwerpunkt setzen? Und beginnt dann auch schon gleich wieder die nächsten Kreise zu ziehen nach der Frage oder mit der Frage, wen können wir denn da jetzt mit hineinnehmen? Welche sind denn unsere potenziellen Partner? Haben wir überhaupt die passenden Partner auch hier in der Region? Und wenn man diese Partner identifiziert hat, ist schon wieder der nächste Schritt ein wirklich großer, nämlich die gleiche Sprache zu sprechen. Und das ist für viele Hochschulmitarbeitenden nach wie vor ein Problem. An den HAWs weniger als an den Universitäten, was einfach daran liegt, dass an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften die Professorinnen und Professoren zwingend Berufserfahrung sammeln mussten, bevor sie in den akademischen Bereich wechseln konnten. Das heißt, die haben Unternehmen von innen kennengelernt, Universitätsprofessorinnen und Professoren nicht unbedingt. Und sich dann auch zu committen und zu überlegen, wie können wir denn das jetzt adressieren, dieses Thema? Wie kommen wir zusammen? Wie formulieren wir gemeinsam diesen Antrag, der für uns beide, also sowohl für die externen Partner als auch für die interne Hochschulmitarbeitenden, der für uns beide tragfähig ist und zielführend ist? Und dann sind wir schon wieder beim nächsten Punkt. Petra, widersprich mir da. Jedes Unternehmen sagt, wunderbar, in einem Jahr haben wir dann das Ergebnis. Und jede Hochschule sagt, nein, in einem Jahr haben wir angefangen, das Thema zu erarbeiten.
Genau, ganz wichtiger Punkt. Ich würde gerne nochmal auch Isabel dich ergänzen, worin sind wir gut? Ne? Dieses profiliert sein auch zu sagen, wo haben wir unsere Kernkompetenzen an der Uni? Das ist bei uns Gott sei Dank jetzt der Fall, dass das relativ breit ist, dass das dann auch entsprechend in der Region tragen kann. Aber ich finde auch nochmal die Perspektive, was braucht auch, wenn ich jetzt meine Zielgruppen habe, die Startups, die Unternehmen in der Region, aber auch, es gibt auch andere Bereiche, die in den Regionen durchaus unterschiedlich aufgesetzt sind. Also wir zum Beispiel, ich mache jetzt mal nur ein Beispiel auf, in Oberfranken mit der Automobilzulieferindustrie. Das heißt, wir gehen auch ganz stark in die Regionen rein, schauen, wo stehen Innovationsprozesse, wo stehen Transformationsprozesse an. Also dieses sich mit unseren, sag ich mal, Perspektivkunden und tatsächlichen Kunden auch auseinanderzusetzen und zu sagen, wo drückt euch heute der Schuh, neben allgemeinen Metatrends, ne, die wir uns sowieso ja alle gemeinsam anschauen. Aber was konkret steht an? Was braucht ihr? Was braucht ihr an Talenten? Was braucht ihr an Wissen? Was braucht ihr an Infrastruktur bis hin zu Anlagen? Damit hier Antworten und natürlich auch die Voraussetzungen geschaffen werden, um unsere Unternehmen, aber auch natürlich die NGOs und so weiter, eine Stütze sein zu können und unsere Serviceleistung auch mit anzubieten. Also da auch da reziprok zu sagen, einerseits, was können wir besonders gut? Andererseits, was braucht die Region auch besonders? In Oberfranken vielleicht andere Themen als im Norden der Republik. Aber das, glaube ich, ist zum Beispiel auch nochmal eine veränderte Sicht, dass wir sind ja beim Institut auch für das Thema Entrepreneurship, also für Unternehmertum zuständig. Und ich denke auch, die Universitäten müssen stärker am Markt sein. Sie müssen verstehen, wo die Herausforderungen liegen und müssten dann eben auch stärker, um es in die Verstetigung zu bringen, ein Partner dieser Wirtschaft und dieser zivilgesellschaftlichen Gruppierung sein, um sie zu verstehen und auch ein Stück weit darauf wieder Forschung und Lehre aufzubauen. Das ist, glaube ich, nochmal eine veränderte Sicht.
Und da würde mich jetzt auch besonders der regionale Bezug interessieren. Wie gelingt es, dass die Hochschulen sagen, Wir schauen bei uns in den Regionen, welche Unternehmen haben wir da, welche Strukturen, welche Branchen, was sind da die Bedürfnisse? Oder war das so, Isabel, dass die Hochschulen gesagt haben, es ist mir doch egal, ob das jetzt, ob Nutznießer dessen ein regionales Netzwerk ist oder ob ich sage, ich mache das von Bayreuth aus für Brandenburg. Wie ist dieses Regionale daran entstanden? Dieser Fokus und vielleicht auch zweite Frage dazu, man soll ja nicht immer zwei Fragen stellen, aber ich mache das jetzt mal. Was brauchst du da eben auch noch für Akteure zu, damit die zusammenfinden?
Ich möchte mit den Akteuren anfangen, weil ich glaube, dann lande ich bei den Regionen. Was man nicht vergessen darf, ist aus Hochschulsicht betrachtet, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erstmal Einzelkämpfer sind. Die haben ihren Lehrstuhl, die haben ihre Mitarbeitenden und sind damit im Regelfall auch schon erstmal sehr zufrieden. Und das, was gerade die ganze Zeit angesprochen wird, den Austausch, den Kontakt zu suchen zu Akteuren außerhalb der Hochschule, das will nicht jeder. Das kann auch nicht jeder und beileibe, das muss auch nicht jeder. Weil wenn jemand zum Jagen getragen werden muss, dann geht das schief. Und deswegen ist es in meinen Augen immer absolut notwendig, sich erst einmal zu überlegen, wen wollen wir denn überhaupt in der Hochschule so aufbauen, dass er diese Netzwerke aufbaut. Dafür muss die Hochschulleitung sehr genau wissen, wer bei ihnen arbeitet. Und auch die Interessen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen absolut berücksichtigen, weil sonst funktioniert es nicht. Wenn jedoch jemand dabei ist, der sagt, ich möchte rausgehen, ich möchte hier etwas aufbauen, ein System, ein Ökosystem mit auch externen Akteuren, dann muss der gefördert werden. Und da kann dann auch wieder die Hochschule helfen. Und da bin ich jetzt genau bei den Personen, die man vielleicht auch braucht. Vielleicht braucht man auch einen Mittler. Vielleicht braucht man jemanden, der dabei behilflich ist, Kontakte herzustellen. Wenn die Wissenschaftlerin oder der Wissenschaftler das vielleicht nicht alleine möchte oder alleine kann oder die Ressourcen nicht hat. Das heißt, ich brauche Strukturen in den Hochschulen, die administrativ behilflich sind und die auch dabei helfen können, Netzwerke zu pflegen, weil das ist sehr zeitaufwendig. Zeit, die vielleicht auch in der Wissenschaft nicht immer vorhanden ist. Und jetzt zu deiner Frage der Akteure und der Region oder außerhalb der Region. Für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist das in der Regel erst einmal nicht sonderlich erheblich, wo die Partner sitzen, weil die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind themengetrieben. Und wenn ich jetzt meinetwegen zum Thema Automotive forsche, aber ich habe keinen Automobilhersteller in meiner Region, ja, dann habe ich leider Pech gehabt, dann muss ich mich jemanden außerhalb der Region suchen. Das ist aber auch völlig in Ordnung, weil andere Themen gibt es in der Region und es gibt natürlich auch Profile von Hochschulen, die eine starke regionale Verankerung aufbauen. Heißt, gerade die HAWs sind sehr oft regional ausgerichtet. Es gibt aber auch sehr viele Universitäten, Bayreuth gehört auch dazu, die sich auch in der Region stark umtun und auch die Region fördern und nach vorne bringen möchten. Wenn ich jetzt an die großen Exzellenzuniversitäten denke, da ist die Region in Teilen relevant. Aber auch da sind wir wieder dabei, welcher Wissenschaftler, welcher Fachbereich sich auch regional verortet. Aber natürlich auch ganz stark national und international. Und das ist gut. Ein Ökosystem, ein Innovationsökosystem ist nicht zwingend an die Region gekoppelt. Wir wollen hier heute über regionale Innovationsökosysteme reden. Wir können beim nächsten Mal über internationale Ökosysteme sprechen. Das ist genauso gut möglich.
Also ich denke auch, was ich gut finde, Isabel, du hast gerade angesprochen, eine Universität, auch eine mittlere Universität, ist per se oder grundsätzlich international aufgestellt.
Genau.
Aber ich glaube, aus diesem Netzwerk, aus diesem internationalen Netzwerk werden sehr viele Erkenntnisse, Erfahrungen und Partner generiert, die auch der Region zugutekommen. Das heißt, wenn wir hier Themen in der Region haben, die gelöst werden müssen, können wir auf ein internationales Netzwerk der Universität zurückgreifen. Und das ist gut so. Auch um einfach mal die Brille von außen zu haben oder auch Megatrends, Entwicklung mit einzupreisen, ohne dass jeder einzelne Mitarbeiter in einem Unternehmen über die gleichen Netzwerke verfügen muss, aber über die Erkenntnis sehr wohl. Und die können wir einpreisen. Und das ist auch ein wichtiges Erkennen, dass man eben nicht hier einen Zaun um Oberfranken oder über eine andere Region baut, sondern eben diese Offenheit auf Informationen und Netzwerkpartner hat. Aber ich denke, entscheidend ist ja trotzdem, wenn man das ein, es ist das Thema auch der Mobilisierung, ne, für das Thema Transfer. ich glaube vielleicht nochmal, dass es wichtig ist, auch als Erkenntnis wichtig ist, dass dieser Transfer eine eigene Aufgabe ist, dass die Wissenschaftler auch in ihren Kernkompetenzen und Kernaufgaben bleiben dürfen, weil sie sonst auch überfordert wären. Zumindest die, die es nicht tun wollen, ne, die da auch ihr Hauptaugenmerk liegen lassen oder Hauptaugenmerk haben, Entschuldigung. Aber ich denke, das Entscheidende ist, dass da Strukturen gebaut werden, die ein leichtes Überführen dieser Erkenntnisse und das Einbinden auch von Professoren ermöglicht. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man jetzt nicht von jedem Professor oder von jeder Professorin erwartet, dass sie Kontakte herstellen, sondern dass man versucht, sie einzubetten in Projekte, wo ihr Erfahrungswissen, wo ihre Forschungsergebnisse durchaus sinnstiftend mit eingebracht werden können. Und ich glaube, das wächst. Ich glaube auch, ich merke das auch bei den neuen Professoren und Professuren, machen wir es mal geschlechtsneutral, dass wir feststellen können, dass da ein großes Interesse auch besteht, die Forschungsergebnisse in die Anwendung zu bringen. Wir sorgen dafür, dass sie dann eben tatsächlich die ganzen organisatorischen Fragen oder die Akquisefragen oder auch das ganze Projektmanagement nicht mit übernehmen müssen, sondern eben genau diesen Part dann übernehmen können.
Das ist ja wahrscheinlich auch eine Sache, die sich mit den nächsten Generationen dann und auch mit diesem Wissen darüber, wie wichtig das ist, die dann vielleicht auch schon bei der Auswahl der Professoren eine Rolle spielt. Ne? Also genauso wie es ja auch in den Unternehmen halt Skills gibt, wo man sagt, es geht über das Fachliche hinaus. Wenn ich neue Mitarbeiter einstelle, so kann sich das ja auch möglicherweise ändern. Aber ich finde das ganz spannend. Da möchte ich gerne noch mal ein bisschen näher rein. Wir haben also jetzt daraus ja abgeleitet, dass in den Hochschulen braucht eine Strategie. Es braucht dort im Grunde genommen, ja, was ist das? Eine Stabsstelle, die sich um diese Themen kümmert, die sich um die diese Vernetzung vorantreibt und das auch losgelöst von den einzelnen inhaltlichen Themen macht. Wie ist denn da der Status quo, Isabel?
Es gibt inzwischen an den meisten Hochschulen in Deutschland Transferstrategien. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Was auch mit an der innovativen Hochschule sicherlich gelegen hat, weil eine der Voraussetzungen, um überhaupt sich bewerben zu können, war, dass man eine Transferstrategie aufweisen kann. Es gibt an fast allen Hochschulen Transferstellen inzwischen, die genau solche Sachen übernehmen, die du gerade ansprachst. Und auch weitere Positionen, die den Transfer, die Third Mission stark machen und auch wirklich innerhalb der Hochschulen hochhalten als Thema. Wir haben Vizepräsidentinnen und Präsidenten für Third Mission oder für Transfer. Wir haben Innovationsscouts an unterschiedlichsten Hochschultypen. Das sind Personen, die nichts anderes machen, als in den Fachbereichen unterwegs zu sein und zu gucken, wo liegt denn hier die Innovation? Wo könnte ich denn jetzt hier den Kontakt herstellen zu den Unternehmen draußen? An welcher Stelle kann ich denn jetzt hier unterstützend tätig sein? Also das sind Positionen, die sich in den letzten Jahren stark etabliert haben. Der gesamte Bereich Transfermanagement ist gestärkt worden, was auch daran liegt, dass, wie gesagt, zum einen Fördergelder in den letzten Jahren immer wieder in dieses Feld geschmissen wurden, aber auch, weil die Hochschulen eben die Notwendigkeit gesehen haben, das etwas strukturierter auch anzugehen. Das ist eine sehr positive Entwicklung. Und was wir auch haben, und da gehe ich so ein bisschen in Petras Richtung noch einmal, ist, dass wir natürlich auch eine Professionalisierung innerhalb der Hochschulen haben. Und das ist gut. Weil das ist das, was ich vorhin schon sagte, es muss nicht jeder alles können. Das ist Nonsens. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht, weder in den Hochschulen noch irgendwo anders. Und man kann Kompetenzen streuen, zumindest dann, wenn das Team gut zusammenarbeiten kann. Und das ist wieder Aufgabe der Hochschule, da die Personen zusammenzubringen und die verschiedenen Rollen zu besetzen, die man auch in einem Innovationsökosystem benötigt.
Ein sehr, sehr guter Satz, weil ich denke, das eine ist das innere Organisieren, das haben wir gerade besprochen, dass man sich da profiliert und die Kompetenzen, ne, eben entsprechend bündelt für den Transfer. Innere Organisation meine ich an den Hochschulen selbst, dass man das strategisch, aber operativ und damit auch in den Positionen klar definiert. Das andere ist aber ja, wie organisiert sich eine Hochschule nach außen? Also welche Rolle können, wollen Hochschulen auch übernehmen über das eigene Wirken hinaus? Das heißt eben ja auch ein Stück weit das Überführen eines sogenannten Third Mission Verständnisses in die Region. Welche Rollen dort aber Hochschulen übernehmen, ich weiß nicht, Isabel, wie du das siehst, ist ja sehr unterschiedlich. Das eine ist ja die Bereitschaft, Wissen zu transferieren. Und dafür auch die Personen zu kennen, die das eben gerne und auch auf die Fragen hin tun können, die gestellt werden. Das andere ist aber, das ist so mein Beobachten, dass das ja immer sehr unterschiedlich in den Regionen auch gehandhabt wird. Mal sind das große Wirtschaftsförderungsgesellschaften, die dieses Ökosystem vordergründig treiben, die Personen, also und damit auch Universitäten mit den anderen Stakeholdern vernetzen. Manchmal übernehmen die Hochschulen aber auch stark die Rolle dieser Wirtschaftsförderung, weil sie eben schon sehr stark in den Regionen tätig sind, weil sie in Gremien wirken, weil sie über ständige Kontakte zur Wirtschaft, zur gesellschaftlichen Gruppierung und darüber hinaus zur Politik auch über gute Kontakte verfügen und die nutzen, um eben dieses Gebinde der Stakeholder zu erreichen. Und auch eben tatsächlich das in Projekte zu überführen, in sinnstiftende, in gute Projekte zu überführen. Ich weiß nicht, wie deine Beobachtung in diesem Bereich ist.
Wir haben im Rahmen vom letzten Projekt, wo der Schwerpunkt auf sozialen Innovationen gelegen hat, eine Analyse durchgeführt, welche Rollen Hochschulen überhaupt in einem Innovationsökosystem übernehmen können. Und haben dafür ein Modell genutzt, was vom Fraunhofer CERI entwickelt wurde. Die haben 23 Rollen, die es in Innovationsökosystemen gibt, identifiziert. Und wir haben dann insgesamt 25 Projekte, die wir uns im Detail angeschaut hatten, daraufhin abgeklopft und geschaut, welche Rolle hat denn die Hochschule hier übernehmen können? Und wir kamen zu dem Ergebnis, dass Hochschulen rein theoretisch in der Lage sind, 14 dieser 23 Rollen zu übernehmen. 14, die anderen nicht. Und genau da sind wir jetzt schon wieder bei einer ganz interessanten Stelle, nämlich es zeigt sehr deutlich, dass man die anderen Akteure auch braucht, um das Innovationsökosystem wirklich zum Laufen zu bekommen. Weil im Umkehrschluss konnten wir nämlich auch sehen, dass die Partner, mit denen haben wir nämlich auch gesprochen, auch nicht alle Rollen innehaben. Das heißt, auch die Partner sind nicht in der Lage, wirklich alles zu besetzen. Und Petra hatte es gerade schon gesagt, zum Beispiel dieses internationale Wissen, das Forschungswissen, das ist etwas, was die Hochschulen selbstverständlich haben und selbstverständlich reinbringen können und müssen, damit da wirklich was ganz Spannendes rauskommt. Aber was zum Beispiel die Hochschulen gar nicht haben, ist dieses Gefühl des Bedarfes, also Bedarfsexperten wirklich sagen zu können, was wird denn hier gebraucht, das haben Hochschulen oftmals nicht. Warum auch? Das ist nicht die Notwendigkeit, das ist nicht ihr Job. Aber draußen gibt es Leute, die wissen sehr genau, wo der Schuh drückt. Und deswegen müssen sich Hochschulen und externe Akteure zusammenfinden und sich austauschen. Da bin ich schon wieder beim Austausch. Das ist der Kern eines Innovationsökosystems, miteinander zu reden, miteinander in den Kontakt zu kommen. Und die unterschiedlichen Akteure wachsen zunehmend in diese Erkenntnis hinein. Birgit, das hattest du ja auch gerade schon gesagt, die kommenden Generationen. Das ist immer so ein Schlagwort, auf das man sich immer mal wieder beruft und sagt, ja, später wird alles besser, weil die Leute, die jetzt demnächst in die Positionen kommen, die was bestimmen können, die werden das leben, die werden diesen Transfer, diesen Austausch aktiver mitgestalten. Würde ich jetzt erstmal sagen, abwarten. Aber die Hoffnung ist natürlich da, dass jetzt die ganzen Hochschulen, aber auch die Wirtschaftsförderer die Weichen dafür stellen, dass festgestellt wird, wir müssen zusammenkommen, wir müssen das gemeinsam machen, weil dann erreichen wir ein Ziel in einer adäquaten Zeit mit akzeptablen Ressourceneinsatz und vor allen Dingen auch so zielführend, dass wir breite Bevölkerungsschichten oder auch Wirtschaftsunternehmen etc. pp. Erreichen können.
Absolut. Wir können nicht warten. Wir können nicht darauf warten, dass sich da was ändert. Und das ist ja auch das Tolle daran, dass eben diese Strukturen geschaffen werden. Und ich möchte jetzt nochmal darauf, diese Struktur auch außerhalb. Also wir haben ein Ökosystem, was es braucht. Wir haben die Hochschulen. Wir haben die Unternehmen, ja, die den Bedarf haben. Wir haben die Wirtschaftsförderungen, die sagen, ich kann auch Teil dieser Vernetzung sein. Wir haben Kammern. Also da gibt es ja die verschiedensten Akteure, die da zusammen sind. Jetzt geht es darum, machen wir daraus ein Projekt und dafür gibt es dann einen Projektleiter? Oder wie kann es gelingen, dass dieses lebende Ökosystem, was ja da ist, dass das jetzt auch, wer ist der Treiber dessen, dass es da immer weitergeht, dass neue Projekte entstehen? Also ich frage da deswegen so konkret nach, weil das ist eine Personalgeschichte, das ist eine Ressourcen-, eine Geldgeschichte. Und wer ist das aus diesem Team?
Also da glaube ich eben, und das ist auch, was Isabel gesagt hat, dass sich das in den Regionen auch immer unterschiedlich findet, weil letztendlich hängt das sehr stark an Köpfen. Ja. Ich selber komme ja aus der Wirtschaftsförderung und bin an die Uni geholt worden, um das Thema hier zu treiben. Also ich komme nicht aus der, also ich habe zwar promoviert, aber ich komme nicht aus der Wissenschaft. Das heißt, ich bin daneben und dafür, ich bin auch letztendlich unterstützend für die Wissenschaftler da zu sagen, ich schaffe Zugänge. Aber wir haben natürlich noch weitere Aufträge. Also ich denke, in unserer Region ist es so, dass sich viel schon durch Netzwerke, sehr viel durch vertrauensbildende Maßnahmen ergeben hat in den letzten 10, 20 Jahren, was uns heute eine Rolle gibt, hier auch vermittelnd im Ökosystem mit federführend tätig zu sein. Also das heißt auch nichts anderes, auf die Wirtschaftsförderungen zuzugehen, auf die Kammern zuzugehen, auf die Unternehmen zuzugehen, um auch zu sagen, einerseits Bedarfe abzufragen, wo geht die Reise hin, wo drückt der Schuh, wo können wir auch tatsächlich unterstützen. Andererseits aber auch bei den anderen Supportern festzustellen, wie kriegen wir eine Arbeitsteilung hin? Weil ich glaube, für Unternehmen ist das mittlerweile so, dass sie gar nicht mehr verstehen, wer eigentlich überhaupt noch was leistet, wen sie an welcher Stelle im Prozess einbinden sollen. Und sie brauchen so eine Art Navigation. Und dafür sind zentrale Anlaufstellen, auch da mal Licht ins Dunkle zu bringen,
ja.
Partner an den Prozess anzuheften, die wichtig sind, die darauf einzahlen können. Das ist ja, wie früher hat man Projektmanagement gesagt, heute würde ich jetzt mal sagen, dass man ganz stark auch die im Ökosystem vorhandenen Akteure und Akteurinnen so aufnimmt, dass sie Sinn stiften. Das sind letztendlich einzelne Prozesse, die immer nebeneinander laufen, dass man das sinnvoll gestaltet, und dafür brauchen wir die Rolle des Vermittelns und die Rolle des Einbindens. Und ich glaube, das machen wir in der Region zumindest deutlich mit. Es ist aber immer wichtig, das sehr dialogisch zu tun, weil das Selbstverständnis natürlich der anderen Akteure auch ernst genommen werden muss. Insofern müssen alle abgeholt und sich auch in dieser Partnerschaft wohlfühlen. Jetzt gehe ich aber nochmal wieder auf die Bedarfsseite, um die geht es ja letztendlich. Wir wollen Innovation und wir wollen Transformation erreichen. Wir müssen dabei alle Befindlichkeiten und Aufträge berücksichtigen. Aber es geht um die Bedarfe. Wenn wir die Bedarfe aus der Wirtschaft nur ganz konkret eines Unternehmens uns anschauen, um die geht es letztendlich, dann ist es so, dass dieses Unternehmen ein Problem hat, manchmal nur Probleme hat, noch gar nicht weiß, wie es das Problem lösen muss, und wir erstmal das Problem identifizieren müssen und anhand des Problems Personen binden, die unterstützen. Das können wir selbst sein, das können aber auch andere Partner aus dem Ökosystem sein, weil da einfach unsere Kompetenz sich liegt. Da geben wir auch sofort ab und binden andere Akteure mit ein. Und dann ist entscheidend, dass wir das Thema dieses Unternehmens, um es ganz, ganz konkret werden zu lassen, so gestalten, dass es am Ende des Tages hoffentlich eine Lösung gibt und dass diese Lösung auch überführt werden kann in den unternehmerischen Prozess durch neue Produkte, durch neue Prozesse oder durch neue Geschäftsmodelle. Das ist unsere Aufgabe. Und deswegen diesen Perspektivwechsel in den Kunden, aus Kundensicht, das, glaube ich, muss uns noch stärker gelingen, um dann eben auch diese Lösung zu schaffen. Und jetzt gehe ich nochmal weiter. Wir haben so viele Megatrends, wir haben so viele Herausforderungen bei den Unternehmen, dass ich mir wünschen würde, dass wir in 5 oder 10 Jahren dastehen, dass bestimmte Unternehmen sich bestimmte Anlagen, bestimmte Talente nicht mehr selber zulegen, sondern auf einen Pool an Talenten und einen Pool an Anlagen aus den einzelnen Technologien zugreifen können, um der Komplexität, über die wir hier gerade sprechen, überhaupt gerecht werden zu können. Sie können nicht mehr in alles selbst investieren und sie können auch nicht mehr alles selbst vorhalten. Sie brauchen aber vor allen Dingen Wissen, unter anderem der Universität, um in den nächsten Dekaden noch wettbewerbsfähig zu bleiben. In Deutschland sitzen vor allen Dingen die Wissen, also die im Headquarter, ne, die stark im Bereich der Innovation tätig sind, und die brauchen sehr unkompliziert diese Zugänge, und die brauchen auch von Seiten der Universität Verlässlichkeit. Isabel hat schon Zeit angesprochen. Auch Zeit ist etwas, was die Unternehmen oft nicht so haben. Zeiträume, die Universitäten aber brauchen. Auch da müssen wir gucken, wie wir das gut lösen. Aber vor allen Dingen brauchen wir auch, ich nehme jetzt einfach mal eine Anlage, 3D-Druck. Wenn sie selber nicht angeschafft wird in den Unternehmen, sie aber für sich gucken müssen, ob der 3D-Druck eine gute Variante ist zu ursprünglichen Herstellungsverfahren, dann muss diese Maschine verlässlich da sein. Ist sie überbucht oder ist sie erst gar nicht da, können wir diese Unterstützung nicht anbieten. Und aus Kundensicht müssen wir bestimmte Parameter erfüllen. Tun wir es nicht, sind wir kein verlässlicher Partner. Also wir bauen aus den Bedarfen unserer Unternehmen letztendlich auch unsere Strukturen auf.
Super. Und das ist ja vor allen Dingen auch, wenn du das ansprichst, auch mit den Ressourcen, die da sind, eben nicht nur für die großen Konzerne gedacht. Da gibt's auch mit Sicherheit schon gute, also die, da ist es wahrscheinlich schon deutlich besser aufgestellt, auch was eben diesen Austausch mit den Hochschulen angeht, auch das Einfordern. Ich glaube, das ist ja etwas, was jetzt ein mittelständisches Unternehmen vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hat, zu sagen, ich kann an euch herantreten. Ich kann auch mal sagen, ich brauche euch. Also, ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich das mitbekomme, dass mir was angeboten wird, sondern dieser Pull-Effekt auch entsteht.
Ich sage immer, einfach mal kommen. Und oft ist dann die, einfach zu uns kommen. Wir sagen mal, wir haben hier eine offene Tür. Wir haben hier, das nennt sich Open Innovation Lab, aber wir haben hier einen Raum der Begegnung, des Austausches, wo wir selber immer da sind, wo wir andere Partner einladen können, wenn wir schon erkennen können, dass sie relevant sind. Und ich glaube, darum geht's. Keine Barrieren. Isabel hat auch die Sprache noch angesprochen. Einfach sich mal hinsetzen beim Kaffee und gucken, wo drückt der Schuh. Und alles andere ergibt sich daraus fast zwangsläufig. Und nur wichtig ist, dass wir auf diese Fragen auch dann Antworten finden können, dass wir die Fähigkeit haben, darauf oder auf einige zumindest dieser Fragen auch Antworten zu geben, weil sonst wird sich ja der Partner wieder entziehen. Weil wenn wir nur reden, dann reicht es nicht, sondern wir müssen dann auch danach einen Prozess, ein Projekt oder was auch immer auflegen, was am Ende des Tages zur Zufriedenheit des Unternehmens oder Zufriedenheit auch anderer Anspruchsgruppen beiträgt.
Petra, das ist schon ein perfektes Schlusswort. Das ist Wahnsinn, wie die Uhr auch schon mal voranschreitet. Aber ich möchte eigentlich das Schlusswort Isabel geben, weil Isabel, was wünschst du dir, was noch passiert, damit deine Arbeit, eure Arbeit weiterhin erfolgreich sein kann? Was sind deine großen Bedürfnisse?
Das Thema wird ein Selbstläufer oder ist schon längst eins. Von daher muss ich mir da jetzt gar keine großen Gedanken zu machen
an
der
Stelle. Das ist super.
Aber was ich mir tatsächlich konkret wünschen werde, wäre, dass ganz, ganz viele unterschiedliche Akteure zu einer Veranstaltung von uns kommen, die wir im Mai haben. Weil am 5. und 6. Mai haben wir eine Connect-Veranstaltung, so haben wir es getauft. Das ist das erste Mal, dass wir dieses Format durchführen, wo wir die unterschiedlichsten Stakeholder zusammenbringen möchten, nämlich zum Thema Innovationsökosysteme gemeinsam gestalten. Weil darum geht es ja. Es geht um das gemeinsame Gestalten von diesen Innovationsökosystemen. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir nicht nur die Wissenschaft vertreten haben, natürlich auch, die ist sehr wichtig, aber eben auch die anderen Akteure, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik, Kommunen, da können gerne viele noch vorbeikommen. Das würde mich tatsächlich freuen. Das wäre etwas, was ich mir jetzt ganz konkret wünschen würde. Und vielleicht auch noch, dass der ein oder andere Förderantrag noch bewilligt wird. Das wäre natürlich auch ganz nett, weil bei uns ist es genauso wie an jeder Hochschule. Ohne Drittmittel keine Forschung zu dem Thema.
Isabel, in die Veranstaltung gehen wir jetzt gerne noch mal ein bisschen tiefer ein. Du hast das Datum genannt. Ist es ein Live-Format? Ist es ein virtuelles Format? Wo sollen wir hinkommen?
Es ist eine Präsenzveranstaltung und zwar in der Wissenswerkstatt Bielefeld. Das ist ein ganz spannender Raum. Der stellt nämlich die Stadt und die einzelnen Bielefelder Hochschulen haben einen Raum erstellt, in dem sich die Gesellschaft aufschlauen kann zu ganz, ganz unterschiedlichen Forschungsthemen, was ein Ort der Begegnung ist, wo genau Innovationsökosystem gelebt wird, weil auch viele Unternehmen hier hineingehen können. Und dadurch, dass das eine kostenfreie Veranstaltungsfläche ist oder beziehungsweise Ausstellungsfläche von den Hochschulen ist, kann wirklich jeder da reingehen und sich informieren, was Wissenschaft eigentlich alles macht. Und das sind ganz spannende Projekte. Und ein paar davon werden wir auch auf dieser Veranstaltung vorstellen, nämlich Innovationsökosysteme.
Ich freue mich darauf. Wir werden auf jeden Fall teilnehmen.
Wunderbar.
Ja, und damit sind wir ja auch voll in einer wirklich tollen Region, die genau das schon lebt. Also OWL, It's OWL. Also ihr seid ja da wirklich mit Ostwestfalen auch immer so eine Vorzeigeregion in Deutschland. Es gibt noch viele andere, aber OWL ist auf jeden Fall, war ganz, ganz früh dabei. Also von dem her lohnt es sich auch, da vielleicht wirklich nochmal sich noch einen Tag dran zu hängen und zu schauen, was gibt's in der Region auch wirklich noch so an Beispielen, die ich dann wieder mit in meine Region nehmen kann. Ja, du hast gerade von Räumen gesprochen, die wir brauchen. Es gibt dort ganz viele wirkliche Begegnungsräume, die geschaffen worden sind zu diesen Themen. Sehr spannend und ganz zum Schluss, Bielefeld ist auch eine richtig schöne Stadt.
Die es sogar gibt.
Die es gibt, ja.
Genau.
Und ich sehe uns da auch im Mai, dann haben wir ja hoffentlich auch schönes Wetter, rund um die Kirche sitzen und eine gute Zeit haben.
Ich freue mich drauf.
Ebenfalls.
Ja, Petra, und wir haben jetzt in der Folge 2 dieses Podcasts schon wieder tiefer geschaut. Also haben uns jetzt mal aus der Hochschulsicht auch angeschaut, wie können diese regionalen Innovationsökosysteme entstehen? Wer sind die Player? Was steht in den nächsten Folgen an?
Genau darum geht's, dass wir ja sehr stark die Hochschulseite jetzt beleuchtet haben. Einmal durch das Beispiel, sage ich mal, der Universität Bayreuth, aber eben auch durch Isabel, um einfach nochmal die gesamte Sicht der Hochschullandschaft zu betrachten. Also ich denke, jetzt müssen wir ins Ökosystem rein, auch andere Stakeholder aus dem Ökosystem mit einbinden, um auch deren Sicht zu hören und vielleicht auch da nochmal zu lernen, was heute schon Ökosysteme leisten können, was sie aber perspektivisch auch noch mehr leisten sollten. Also ich freue mich auf den Dialog mit anderen Playern aus unserem oder auch aus dem Ökosystem generell.
Wunderbar, dann wird das ein spannendes Frühjahr.
Ich freue mich auf jeden Fall darauf.
Das war Zeit für Zukunft, der Podcast über die Kraft regionaler Innovationsökosysteme. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du den Podcast likest, teilst und abonnierst. Bleibe neugierig. Bis zur nächsten Folge.